Potenz-Podcast. Damit moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1912, der SV Meppen-Podcast. Ja, nach einem Auswärtsspiel und ja, vor einem Heimspiel. Wir können es gar nicht glauben, Potenz. Warum? Ja. Weil Machtdemonstration gegen Lübeck. Ja, was war das für ein Spiel? Ich bin ganz gespannt. Ich bin ganz gespannt, wie Lukas das sieht. Lukas, der uns heute auch sehr viel noch zu dem Bereich Frauen erzählen wird auf jeden Fall. Schön auf jeden Fall, dass du neben mir sitzt. Wie sollte es auch anders sein in deiner Wohnung?
Moin, Tobi.
Moin.
Schön, dass du da bist. Das ist ja, auch...
Das ist die größere Seltenheit aktuell, ja. Das stimmt.
Ja, wir haben es nochmal geschafft, noch uns zusammenzusetzen, das Wort zu predigen und über das Lübeck-Spiel zu sprechen. Vielleicht auch so ein bisschen um die Ereignisse drumherum. Und ja, Frauen so ein bisschen, also das Spiel gegen Berlin auf jeden Fall und auch gegen Stuttgart, vielleicht Sand und was davor noch so ein bisschen war, auch noch ein bisschen mit reingenommen. Ein bisschen U23 vielleicht noch ans Ende so ein bisschen garniert, die Folge. Und dann haben wir vielleicht auch eine ganz hörbare Folge, die jetzt fast noch zeitaktuell ist.
Ja, ja. Ja, tut mir leid, es sind diese Wochen im Jahr, die gerade wieder ganz schrecklich sind. Aber was wollen wir machen?
Können wir nichts ändern, ist wie es ist. Deswegen fangen wir einfach mal an.
Ja,
Lübeck. Lübeck. Meppen hat in Lübeck gespielt. Keiner von uns war vor Ort.
Nee.
Ich habe den Stream gesehen, du glaube ich auch, ne?
Das meiste zumindest auch.
Das meiste.
Diesmal, okay. In diesem Fall das meiste mal.
Tatsächlich, ne?
Ein paar Minuten fallen irgendwie immer raus, aber ja.
Ja, es war eigentlich ein Spiel, was
ich muss eben ganz kurz dazu erklären, das Problem ist halt an diesen Streams, dass sie halt, also es ist halt nicht so hochmodern interessant, wie es halt seinerzeit noch auf Magenta Sport war. Das hat mich irgendwie mehr an der Glotze gehalten, als dass es die Streams aktuell tun. Das ist immer so das Problem.
Ich dachte, Mappen reicht
als Spiel,
dass das dann dafür sorgt, dass man sich das anguckt.
Wenn irgendwelche Leute das kaputt reden von der anderen Seite aus, denn meistens haben wir es ja mit Kommentatoren zu tun, die halt nicht aus Mappen kommen.
Gut, ich das war Magenta ähnlich.
100%. Ja, gut, aber da ist ja durchaus mal auch ein Mappen-Affiner dabei. Schöne Grüße an Markus Höhner.
Okay, da hast du dir einen genannt, den es gibt, genau.
Oh. Schöne Grüße an Mike Menzel.
Münkel.
Ach, ja, Entschuldigung, Münkel.
Ja, stark.
Ehemalige Kollege, ne?
Ja. Ja, die sind neutraler, das stimmt natürlich. Man ist ja froh, wenn man da jemanden findet, der das überhaupt kommentiert. Und das sind halt meistens die vor Ort sind. Und das sind natürlich die, auch
meistens keine Meppen-Fans.
Meistens Fans von dem Verein, wo kommentiert wird, ist ja bei uns auch so. Ich schätze mal, die gegnerischen Mannschaften, die sind auch ein bisschen irritiert, wenn unser Kommentator, der
Hast du eine Ahnung, wer bei uns kommentiert eigentlich?
Nee, ist auf jeden Fall nicht der letzte Saison bei uns kommentiert hat, ist ein anderer. Aber ich weiß nicht, wer es ist, nein.
Oh, das würde mich mal interessieren. Also, wer zuhört und sich da auch mal ein Heimspiel im Stream anguckt, erzählt uns doch mal, wer da kommentiert. Das würde mich wirklich mal interessieren.
Ich gucke mir die Highlights auch immer an, aber ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich weiß nur, die Stimme ist anders.
Und egal.
Ein anderer Mensch, würde ich mal so sagen.
Ja.
Ja, in Lübeck eigentlich war viel angerichtet für eine gute Stimmung und für ein gutes Spiel und für eigentlich viele Zuschauer, aber war dem nicht so. Also 3600 Fans in Lübeck, davon 400 bis 500 aus Meppen, was ich schon eine gute Quote finde.
Definitiv. Ist ja nur auch nicht gerade um Ecke Lübeck, ne?
Nee, eben, genau. Länderspielpause war auch, und wie man so gehört hat, der Kommentator so gesagt, ja, es Länderspielpause und dann geht der ein oder andere, der normalerweise zum HSV geht, auch mal zum VfB Lübeck. Ich gedacht habe, okay, dann sind 3600.
Da hat der HSV ja gar keine Fans.
Maximal enttäuschend. Also dann hätte ich ja wohl, ja, doppelt ist vielleicht übertrieben, aber dann wenigstens
fünf
noch.
Mit, knacken können.
Ja, genau. Das habe ich dann auch so gedacht. Aber gut. Ich weiß nicht genau, wie die, was Lübeck so sonst so an Fans anzieht. So, ich meine, da ist ja Meppen gegen Lübeck schon irgendwie so ein Traditionsduell. So haben sie es ja auch genannt so. Und ja, es war eigentlich auch ein Spiel, was von Anfang an sehr, sehr positiv für uns gelaufen ist. Bevor wir zum Spiel vielleicht kommen, würde ich gleich nochmal oder erstmal was einwerfen, was man so auch lesen und dann auch im Stream sehen konnte. So ab der 20., 23., 25. Minute, also kurz vor dem
2-0. War das da schon? Ehrlich? Ja. Also du gehst auf den Protest ein, denke ich.
Ja, genau.
Ich habe gedacht, das wäre irgendwann erst in der zweiten Halbzeit passiert. Okay, ja, alles klar.
Ja, also zweite Halbzeit haben wir, glaube ich, nicht mehr supported im Block, sondern da ging es aber mit Lübeck los. Es gab wohl Ausschreitungen von der Polizei, die sich bedroht gefühlt haben, nenne ich es mal ganz liebevoll, durch Banner mit ACAB und sich dann überlegt haben, wir stürmen mal den Block. Ja, wir stürmen mal den Block und holen uns mal, also es gibt zwei Geschichten, die ich dann gehört und gelesen habe, soll wohl dann diese ACAB-Geschichte sein, die Polizei provoziert haben soll, was ich absurd finde, denn das der...
In diesem Spiel?
In diesem Spiel, ja.
Okay.
Und deswegen sind die in den Block gestürmt und haben da sich ein paar Stadionverbotler gepackt und die rausgezogen. Und dann hat die Pappelkurve, das ist ja der Block von Lübeck, der da hinter der dem Tor supportet, gesagt, alles klar, unter solchen Bedingungen könnt ihr euch alle mal ins Knie ficken und wir gehen, vollkommen verständlich, meiner Meinung nach, dass dann auch Solidarität mit seinen Leuten gezeigt wird. Was jetzt nicht heißen soll, dass Stadionverbote und so, keine Ahnung, inwiefern die gerechtfertigt sind oder nicht, da maße ich mir jetzt nicht an, das zu bewerten, aber allein diese Möglichkeit, dass ein Banner, was niemanden so richtig beleidigt, sondern einfach nur ACB, wir wissen ja alle, was das bedeutet, ist ja eigentlich auch was, was gezeigt werden darf. Das kannst du aushängen, da droht dir persönlich keine Strafe, wenn du sowas hängst. Außer natürlich Polizei oder Polizisten sehen das irgendwie als persönlichen Angriff, wie auch immer. Dann sind das aber Probleme der Polizisten und nicht von demjenigen, der das aufgehangen hat. Von daher, wenn das Auslöser war, und ich habe immer so das Gefühl, gerade bei Polizisten, bei Fußballspielen, reicht dann immer so ein ganz kleiner Funke, um die zu sagen, alles klar, jetzt probieren wir mal was aus, was man so außer des Standes nicht probieren würde als Polizisten. Bestes Beispiel ist, glaube ich, auch noch Frankfurt gegen, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, aber es war Europapokal, wo dann Tränengas im Stadion eingesetzt wurde, was natürlich bestritten wurde dann von der Polizei, aber dass da halt in dem Stadion auf einmal das Wasser abgestellt war, ja, ist dann Geschmäckle. Ich weiß gerade nicht mehr genau, welches Spiel leider. Aber gut, das sind da so Sachen, ne? Polizei und gegen Fußball, das sind ja auch so Sachen, wo auch aktuell gerade in der Politik wieder viel drüber gesprochen wird. Auch ein Thema, was ich auch noch kurz ansprechen wollte, weil das hat man ja auch häufiger jetzt in Stadien gesehen, Banners, auch von unseren Ultras zum Beispiel, wo jetzt eine Innenministerkonferenz Anfang Dezember ist, wo auch jetzt an dem Wochenende, wo gespielt wurde, in Leipzig demonstriert wurde gegen Populismus dementsprechend, also wer es nicht genau mitbekommen hat, ich hatte es bis zu dem Zeitpunkt auch nicht so richtig mitbekommen, also es wurden Zahlen veröffentlicht, die gezeigt haben, Fußballstadien sind sicher, die Gewalttaten und Verletzungen und so sind seit, ja, 2 Jahren stetig gesunken, obwohl Zuschauerzahlen gestiegen sind. Also da, ich glaube, Pyroverletzte sind ungefähr gleich geblieben im hohen zweistelligen Bereich, also unter 100 Verletzte pro, ja, ich weiß gar nicht, also insgesamt, glaube ich, in dem Jahr, in dem Saison, also 24, 25, unter 100 Pyroverletzte bei, keine Ahnung, über 2 Millionen Zuschauerinnen, irgendwie sowas. Hab jetzt gerade gar nicht hundertprozentig vor Augen, aber es ist auf jeden Fall im Vergleich zu dem Jahr davor waren es nochmal, obwohl 2 Millionen sind, passt nicht, 25 Millionen glaube ich schon eher, dass es dann so sind, weil wenn du überlegst, wie die Stadien der Bundesliga und so sind, dann eher 25 Millionen und dann halt bei über 2 Millionen gestiegenen Zuschauerzahlen im Vergleich zum Vorjahr. Und ich bei den Verletzungen insgesamt oder bei Straftaten oder so bin ich jetzt nicht ganz sicher, wie da die Zahl ist, aber die ist, glaube ich, ungefähr gleich geblieben. Und bei erhöhter Zuschauerzahl ist das natürlich schon ein klarer Schritt prozentual nach unten. Ja, und was hat die Politik dann veranlasst zu sagen, alles klar, jetzt die Stadien sind sicherer geworden, was machen wir? Ja, personalisierte Tickets ist vielleicht mal im Gespräch, so ein bisschen Personal und Gesichtsscanner mit KI und so weiter, das könnten wir doch machen, das ist doch eine super Idee und noch irgendwas soll da noch gemacht werden. Aber diese beiden Punkte sind mir so am präsentesten geblieben. Und da stellst du dir als Fanprojekte, als organisierte Fanszene ja auch die Frage, was zur Hölle? Ihr präsentiert Zahlen, die zeigen, die Stadien sind sicher, es wird besser sozusagen. Und dann sagt ihr, okay, dann müssen jetzt erstmal härtere Maßnahmen her. What the fuck, Alter?
Ja, naja, ich glaube, dass, da können wir jetzt eine lange Diskussion drüber rausbrennen, glaube ich. Weil ich gebe dir auf jeden Fall recht. Also ich denke auch, allein aus eigenem Empfinden und Erleben, diese Hundertschaften an Polizisten, die halt immer angefordert werden, ja, irgendwie, das ist halt irgendwie nicht mehr so vonnöten. Ich glaube aber, dass man da halt tatsächlich irgendwie schwierig von abkommt. Und vielleicht ist das, was die da diskutieren wollen und sowas, ein Schritt zu sagen, wenn wir das haben, wenn wir personalisierte Tickets nutzen, wenn wir KI nutzen, Gesichtserkennung nutzen und sowas alles, dann können wir auf mehr Personaleinsatz verzichten. Also, dass man da irgendwie runterschraubt. Vielleicht ist das das, was den im Hinterkopf bewegt. Ich will da jetzt auch nicht Verteidigung schönreden, weil ich bin da sonst vollkommen auf deiner Linie und denke halt auch, wenn irgendwas sicherer ist, dann brauche ich nicht sagen, okay, wie mache ich es denn jetzt noch sicherer, in Anführungsstrichen, ne? Sondern das ist ja eine Entwicklung, die halt positiv ist und dann lasse ich sie doch erstmal positiv weiterentwickeln, ne? So.
Ja.
Ich kann mir halt nur mal die andere Seite reinzuwerfen, vorstellen, dass da vielleicht Beweggründe hinter liegen, die zur Folge haben, dass halt kostensenkende Maßnahmen irgendwie passieren, indem du halt nicht die Hundertschaft mehr losschicken musst, weil du halt auf anderer Seite abgesichert bist oder
ja.
So, ne? Aber gut.
Problem ist, sind wir mal ehrlich, wenn sowas erstmal durchgewunken wird, wird das, glaube ich, die Polizei nicht davon abhalten, diese Maßnahmen zusätzlich noch dazu zu machen. Und ich vermute auch mal, und das ist auch, was passieren wird, meiner Meinung nach, etwas, was Fankulturen halt killen wird. So. Also ich schätze mal, bei personalisierten Tickets, da weißt du auch nicht genau, gerade bei der Polizei, muss man ja sagen, auch bei dieser Fanprojektgeschichte von Karlsruhe, die ja einfach nur ihren Job gemacht haben und jetzt verurteilt wurden, ging es ja auch darum, dass die aussagen sollten und als Sozialarbeiter dann ihre Aussage verweigert haben und dadurch halt gerichtlich dann belangt wurden mit Geldstrafen und so. Man ist da gerade als Fußballfan, wo man weiß, wie man so behandelt wird. Ich sag mal, diese ganze Geschichte mit Blocksperren zum Beispiel, was jetzt nicht irgendwie in letzter Zeit war, aber hatte ich dann auch noch mal so gehört und so weiter. Da festgehalten wirst, wenn du weißt, wie du behandelt wirst, wenn du einfach nur Fußball gucken willst, so als Fußballfan wirst du ja sofort unter Generalverdacht gestellt, gibt es halt in anderen Bereichen der Gesellschaft halt nicht. Und du weißt, oder du hast die Befürchtung, glaube ich, als Fan und organisierte Fanszene, dass das einfach nur schlimmer wird. Und dafür gibt es einfach aktuell keine Grundlage. Und das ist halt das Ding. Und da kann ich dann halt auch verstehen, dass da protestiert wurde jetzt in Leipzig zum Beispiel. Unsere Freunde aus Emden waren auch vor Ort. Das konnte man sehen, dass da Sachen geteilt wurden. Und auch absurderweise sind ein paar Sachen online gegangen, wo Hansa Rostock-Fans neben Dynamo Dresden-Fans sind. Und oh Wunder, die haben sich gar nicht die Fressen eingeschlagen. Ist ja mal verrückt, weil es gibt halt immer noch eine Sache, die überwiegt. Die überwiegt die sportliche Rivalität, um es mal nett auszudrücken. Und zwar ist immer noch so das große Ganze, was dann in Betracht gezogen wird. Deswegen, da ist alles friedlich gelaufen. Da wurde demonstriert, hat man einfach gezeigt, hier, guck mal, Fußballfans sind nicht Verbrecher tatsächlich, sondern das, was ihr fordert und durchsetzen wollt, das ist eher dieses Verbrechen. Und dagegen wollen wir unsere Stimme erheben. Das wurde gemacht. Und ja, von daher, das sind so Sachen, die auch vielleicht so ein bisschen mal noch gehört kriegen wollten. Das hat jetzt mit dem Spiel gegen Lübeck eigentlich gar nichts zu tun, aber ich dachte, das werfe ich jetzt hier mal rein und bevor wir das Spiel reden und dann zwischendurch da nochmal drauf machen, da habe ich gedacht, dann hauen wir das Ganze am Anfang mal rein.
Schwere Kost direkt zu Beginn.
Deswegen kommen wir zum Spiel.
Das war ja leichte Kost, zumindest für den SV.
Ja, das war wirklich so. Also man hatte ungefähr, es war einfach ein Spiel, wie es gegen Emden hätte auch sein können, wenn wir unsere Tore gemacht hätten.
Ja, es ist ja nicht nur gegen Emden. Also das ist ja jetzt natürlich was, wo wir Gegner ohne Ende aufzählen könnten. So hätten Spiele schon relativ häufig laufen können.
Ja.
Möge man auch Pauli zweimal eben erwähnen, dass halt definitiv hätte locker so laufen dürfen.
Ja.
Und dann wäre halt die Sorge, die in meinem Kopf existiert, einfach auch wesentlich, wesentlich geringer. Ne?
Ja, gut. Das ist so. Von daher, aber da ist auch wieder so eine Sache, kann man aus diesem Spiel jetzt irgendwas ziehen? Nein. So? Also Lübeck war auch unfassbar schlecht, muss man auch einfach mal sagen. Also Abwehrverhalten, Lohne 2.0 war das so. Also das 1-0 fiel auch recht früh, in 8 Minuten Mika Stuhlmacher mit einem überragenden Kopfballtor. Ja, mit Hilfe, mit Unterstützung der Defensive, die einfach nicht da war. Aber auch schöne Vorbereitung. Schmidt, der den Ball gut abgelegt hat. Tobi Missner möchte ich auch nochmal an der Stelle erwähnen, der auch immer so ein bisschen im Schatten der Scorerpunkte sich bewegt. Also ist keiner, der wahrscheinlich jetzt Großscorer sammelt, so im Endeffekt. Aber auch dieses Tor, da hat er mit eingeleitet. Und hatte ich die Tage auch noch gelesen, dass Oliver Schmidt jetzt auf Platz 2 unserer Scorerliste ist, auf Platz 1 der meisten Vorlagen, zusammen mit Dominik Domröse zusammen. Der beste Scorer ist natürlich Julian Ulbricht, weil er halt 17 Tore noch gemacht hat und immerhin eine Vorlage gegeben hat.
Bei 18?
Was?
Ja, also ich habe irgendwie.
Oder 18 kann auch gut sein. Ja, kann auch sein. Ach so, wahrscheinlich, ich habe 17, glaube ich, gelesen und das müsste noch vor dem Spiel gewesen sein. Wobei es passt gar nicht, weil das er hat ja zwei Tore gemacht. Weil wir ja zwei, nee, wir hatten gar nicht zwei, wir hatten nur ein Tor von. Nee, zwei, doch zwei Tore gemacht, da wird nur ein Elfmeter. 18 könnte aber sehr gut passen. Gut, Stumacher mit dem 1-0 und dann lief das Spiel einfach, wie es lief. Also da haben wir wieder gezeigt, wir spielen einfach den besten Fußball und dieser kleine Knotenlöser, dieser kleine Brustlöser, der Dosenöffner, der vonnöten war.
18 stimmt.
18 stimmt, ja. Hat dann geholfen und Lübeck, ja, ich hatte nämlich auch gedacht, als der Support eingestellt wurde, so, ich dachte, das kann eigentlich nicht am Spiel liegen. Ich meine, Lübeck ist unfassbar scheiße in diesem Spiel, aber was man denen nicht vorwerfen kann, ist, dass die sich aufgegeben haben, weil die haben auch ein bisschen gekämpft, die hatten zwar nicht eine Torchance bis zum 3-1 und hatten auch eine defensive Einstellung, die das ist nicht mal Oberliga-tauglich gewesen, was die da gemacht haben. Also es wüsste gar nicht, wie tief man runtergehen müsste, um zu sagen, das war jetzt ungefähr die Abwehrleistung, weil nichts hat gestimmt. Die Manndeckung hat nicht funktioniert, die standen generell auch nicht irgendwie so Raumdeckung oder sowas. Also die standen immer Meter weit weg, also was da der Plan war oder, naja gut, vielleicht einfach nur auch ein gebrauchter Tag, kann man ja auch mal haben. Ja, das hatte Lübeck an dem Tag.
Aber muss ich sagen, das war halt ganz interessant, auf der anderen Seite zu sehen, weil so kann man sagen, ach, so sollen diese Spielzüge funktionieren, wenn sie dann klappen. Ja, also da sind ja viele Dinger dabei gewesen, die halt. Wir haben ja sehr viele Standardspielzüge mittlerweile drauf, die wir immer wieder abspulen. Deswegen haben die anderen Gegner da, glaube ich, auch einfach immer Mittel mittlerweile dagegen.
Wirklich,
ja. Und die landen dann halt im Nirvana. Und gegen Lübeck kommt man dann halt mal schön sehen, so soll das eigentlich sauber ablaufen, damit wir da Türchen dann auch kassieren.
Das 2-0 ist da exemplarisch. Das war einfach das Mappen, der Mappenspielzug dieser Saison.
Ja.
Einfach schön auf Außen Domröse, liegt quer und in der Mitte steht einer, den reinhaut. In diesem Fall war es Ulbricht, der Ding auch in Winkel gesetzt hat. Also ja, genau. War dann gut. Das 3-0 von Schmidt dann auch schön angelaufen beim Abstoß, dann in den Zweikampf gegangen, quergelegt und Schmidt macht dann so ein Ding mal rein, was er dann auch manchmal nicht gerne reinmacht, sondern wo er dann etwas kläglich scheitert. Es gab auch noch die ein oder andere Szene, die knapp am Tor vorbeiging, von ihm unter anderem. Aber ja, da zeigt sich auch, ist auch schwer zu erklären, warum geht so ein Ding rein, warum geht so ein Ding beim 1-0 oder 0-0 in St. Pauli in Norderstedt dann halt nicht rein, ne? Aber da stehst du dann wahrscheinlich auch als Trainer da und sagst dir so,
Woran hattet ihr gelegen?
Und das kann dir niemand erklären. Und ja, es muss ja auch noch ein bisschen umgestellt werden zum Spiel, kann man vielleicht auch mal kurz reinwerfen. Spreckelmeier und Pünz sind noch verletzungsbedingt ausgefallen. Senga war auch noch nicht fit. Hariton auf fünfte Gelbe.
Nur Overbeck übrigens aber auch einen guten Job gemacht. Ich meine, nicht viel zu tun, aber.
Nee, aber was man sagen kann, und das habe ich auch noch gelesen, so im Forum zum Beispiel, ja, dass er so dieses Spiel ein bisschen besser beherrscht, dass er ein bisschen sicherer
hat. Agilität hat mir sehr gut gefallen.
Okay, ja. ich glaube, eine Parade musste er nicht auspacken. Er musste zweimal hinter sich greifen durch einen Elfmeter, aber ich glaube, das waren alle Torschüsse, die aufs Tor gingen. Ich meine, klar, der zweite Elfmeter, der an die Latte ging, ist ja statistisch gesehen kein Torschuss. Du bist kein Schuss aufs Tor. Und sonst
war er drüber.
Ja, theoretisch, genau. Also der wäre halt, ging halt nicht ins Tor und nur wenn der Torwart eingreift und der Ball geht nicht rein, ist es ja ein Schuss aufs Tor in dem Fall. Die Latte gehört dann nicht zum Tor. Ja, aber ich fand Overbeck auch souverän in seinem Spiel. Ich fand aber die Kritik dann an Pünd oder am Spielsystem generell ein bisschen unfair, weil Pünd wird kritisiert, auch von uns unter anderem. Ich finde aber nicht unbedingt das Spiel, was wir spielen, kann man Pünd anlassen. Was man Pünd anlasten muss, sind da diese kapitalen Böcke, die er drin hat. Und die sind nicht aus dem Spiel heraus, sondern das ist mal so. Ja,
ein Ball, der durch. Aus einer falschen Leichtigkeit.
Ja, Ball, der durch die Finger rutscht, dann ein kleines Verschätzen irgendwo, aber eher nicht so im Spielaufbauproblem. Ist auch noch nicht hundertprozentig sein Spiel, das kann ich auch irgendwie einsehen, aber da würde ich jetzt nicht sagen, das hat Overbeck besser gemacht, sondern Overbeck hat das heute gut gemacht. Aber ich glaube halt auch, der schwache Gegner, das werden wir heute noch häufiger sagen, dass das vielleicht auch ein Punkt war, warum man dieses Spiel jetzt nicht sagen kann, alles klar. Ja, Oldenburg, Koppmann, wir machen euch lang.
Was mich aber trotzdem halt schockiert hat, denn Lübeck hatte ich schon so auf dem Zettel auch dafür, dass es halt ein knackigeres Spiel werden könnte.
Ja.
Die Lübeck haben mich da halt dementsprechend enttäuscht. Ich meine, für meinen Seelenheil war es gut, dass du halt so ein Spiel halt nach Hause ziehst mit fünf Toren. Fünf waren es am Ende.
Fünf waren es tatsächlich, ja. Wenn Simon Engelmann vielleicht noch ein, zwei gemacht hätte, wären es auch noch sieben geworden.
So. aber dass mich das halt einfach auch noch nicht ruhig stimmt für die kommenden Altonasen.
Die auch noch, stimmt. Das kann auch sehr unangenehm werden.
Und noch viel, viel weniger für das letzte Spiel des Jahres, bei dem ich leider nicht bei sein kann, weil
Schöning,
ich
Weihnachtsfeier habe. Schöning. Ja, nee, du meinst natürlich Oldenburg, aber das letzte Spiel des Jahres ist in Schöning.
Von uns?
Am 7.12., ja.
Ach wirklich, wir haben noch einen Auswärtsspiel? Ja,
ach ja, Gott, haben wir noch.
Ja, bitte hätte die umschirmen.
Ja, das weiß ich nicht. Das wurde gepostet. Das scheint wohl fix zu sein. Das heißt, tatsächlich kann man in Schöning gewaltbereite Map nahe fangen. Kleiner Scherz an dieser Stelle. Aber das war ja die Geschichte. Es wurde ja das Spiel Heimrecht getauscht und so, weil das Stadion war noch nicht für Gästefans ausgelegt. Für ein Hochrisikospiel. Ja, nee, es scheint tatsächlich fest terminiert zu sein. Da wurden auch im Forum Bilder gepostet, dass die da das Stadion umgebaut haben und so. Ja, ist wahrscheinlich ein deutlich besserer Auswärtsblock als Jeddelo. Von daher schauen wir mal.
Geh mal. Schöning, 7.
7.12., ja.
Das ist ein Sonder?
Das kann sein, weiß ich das nicht. Ich habe keine Ahnung.
Wie weit ist das weg?
Weit. Das ist quasi die ganz andere Ecke von Niedersachsen. Das ist hinter Wolfsburg.
Ach, wird ein schöner Stream.
Ja.
Ja, hinter Schöning. Wolfsburg, ey.
Ja, du musst überlegen, Christian Beck spielt. Der hat lange Zeit in Magdeburg gewohnt und wahrscheinlich auch und gespielt. Und der hat sich gedacht, ich möchte halbwegs irgendwo professionell Fußball spielen. Ja gut, dann Schöning.
Ja, der Mann drauf.
Der, deswegen. Also in der Oberliga habe ich schon gedacht, da guckst dann so oft auf Google Maps oder welche Dings auch immer. Und guckst da so, okay, 4 Stunden hinballern, dann durch Niedersachsen komplett durch.
Ja, dann ändere ich meine Aussage hin zum wichtigsten Spiel des Jahres in Oldenburg, den ich nicht beiwohnen kann. Es ist nicht nur ein 6-Punkte-Spiel, es ist also in meinem Kopf, in meinem Herzen ist es halt schon das Saisonentscheidungsspiel.
Ich will mir gar nicht vorstellen, wenn wir das verlieren, wie da die Todesstimmung hier
ist. Das möchte ich auch nicht wissen. Ich weiß auch nicht, ob irgendjemand dann nach der Winterpause noch da ist. Irgendjemand.
Dann der Phoenix Lübeck hat sich eine lustige Idee ausgedacht, dass man die Preise im Stadion nach seinem eigenen Empfinden, wie man entertained wurde, bemisst. Also 5 Euro war okay, 10 Euro cool, 15 Euro noch besser und 20 Euro mega geil. Quasi, so hat der Kicker gepostet und hat Lars mir dann auch geschickt, oder mir und unserer Gruppe dann. Da habe ich dann auch gedacht, ja, das darfst du in Map nicht machen. Wenn wir ein Spiel 5-0 gewinnen, dann zahlt die Hälfte vielleicht 5 Euro. Zumindest auf der neuen Tribüne und auf der alten. Da haben wir dann vielleicht ein bisschen Glück. Aber wenn wir ein Spiel nicht mit 2 Toren Unterschied gewinnen, dann macht der SV Meppen in dem Spiel auf jeden Fall keinen Gewinn. Und daher habe ich
gedacht, Umsatz.
Kein Umsatz, genau. Habe ich dann gedacht, nee, das ist für die Diva aus Meppen auf jeden Fall ein sehr falsches Geschäftsmodell.
Charmanter Hinweis auf die letzte Folge.
Auf die letzte
Folge. Wundervollen Podcast.
Ja, das konnte ich dann in dem Fall auf ZuschauerInnen und auf das Team so ein bisschen machen. Ne? Hat ja wahrscheinlich jeder verstanden, so, ja, der jeder den Podcast gehört. Ja. Zum Lübeck-Spiel kommen wir nochmal zurück. Also es ging mit 3:1 in die Pause. Ein Elfmeter durfte sich Lübeck auch noch abholen. Es war wohl ein klares Handspiel oder auch laut Schiedsrichter ein klares Handspiel, beziehungsweise überhaupt nicht zu erkennen, von Jonas Fädel. Er hat es direkt angezeigt, was mir auch im Stream nicht so richtig aufgefallen ist, aber beim Highlight sehen. Und ja, man kann es auf jeden Fall erahnen, dass da die Hand wohl im Spiel war. Von daher sagen wir auch mal, es war einer von 3 Elfmetern in diesem Spiel, der auf jeden Fall berechtigt war, oder den Elfmeter, den wir gekriegt haben, ist auch noch berechtigt. Und der dritte, über den müssen wir noch ein bisschen reden, finde ich, da kann ich wieder meine Drochtersen-Assel-Anekdote mit rausholen, dass man einen Elfmeter oder dass man die Elfmeter-Regel vielleicht auch mal ein bisschen überdenkt. Kommen wir vielleicht, wenn wir über die Frauen reden, auch noch mal drauf zu, dass das vielleicht so stark in ein Spielgeschehen eingreift, dass man da vielleicht dann auch mal über eine Regeländerung nachdenken muss. Aber ja, da gab es Handelfmeter und das 3:1 und das war quasi der Halbzeitstand. Hat man sich gedacht, ja, vielleicht Lübeck, zweite Luft so, in der Kabine vielleicht nochmal die richtigen Worte gefunden. Lübeck hat sich gedacht, vor allen Dingen auch der eine Typ, der rot gekriegt hat. Nee, das machen wir nicht heute, wir machen hier kein knappes Spiel mehr. Also es gab noch auch ein Handspiel von Lübeck auf der Linie und dann wurde Rot und Elfmeter gegeben. Dadurch, dass es dann verwandelt wurde von Ulbricht, dürfte es wahrscheinlich nur Einspielsperre werden für ihn wegen Reduzierung der Doppelbestrafung. Wenn Treffer fällt, dann wird das Strafmaß um 1 runtergesetzt. Aber bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie das so bei so einem Handspiel ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass es aus ist. Ich glaube, nur bei Tätlichkeit ist diese Regel außer Kraft gesetzt. Ja. Ulbricht auch ein sehr souveräner Torschütze, was so Elfmeter angeht. Also er schießt platziert, er schießt auch ein bisschen arrogant, meiner Meinung nach. Und wenn er reingeht, ist alles gut. Wenn er nicht reingeht, naja, dann wird man wahrscheinlich hören und lesen können, wie dann die Meinungen sind zu seinen Elfmetern. Aber gut, er hat ihn sicher gemacht. Er hat alle Elfmeter bisher sicher gemacht. Genau, 4 Elfmeter, 4 Tore. Deswegen, ich kritisiere das gar nicht. Aber ist halt, wie es ist.
Eine gewisse Kaltschnäuzigkeit gehört halt dazu.
Ja, genau. Genau, diese Kaltschnäuzigkeit fehlte Lübeck dann, die wenig später dann, ich glaube, das müsste noch vor dem 5-1 gewesen sein, dass die noch den Elfmeter haben. Aber kann mich auch irren. Der Top-Torschütze, ich weiß gerade seinen Namen gab ja nicht, obwohl ich ihn noch von den Highlights noch gesehen habe, aber ist auch egal. Von Lübeck, der hat das Ding an die Latte geballert. Vorher gab es halt noch ein Foulspiel von Mika Stuhlmacher, ein sehr, sehr leichtes Foul, wie ich mal so sagen würde. Es ist wahrscheinlich ein klares Foulspiel, so regeltechnisch
Antonio
und so.
Antonio Virinac.
Genau, den meine ich natürlich. Ein klares Foulspiel, weil Stuhlmacher geht demjenigen hinterher. Vielleicht wurde er auch selber gefoult, das kann auch sein. Geht ihm hinterher, hakt so ein bisschen ein, geht auch mit der Hand ein bisschen ran. Er ist schon an der Grundlinie, der Ball wäre quasi weg gewesen. Ja, Haris Hüseyini zeigt Tobi mir gerade. Ja, der kann auch. Der ist nur schlecht bei uns gewesen, das muss man einfach mal so sagen. Okay.
Entschuldigung.
Ja, kein Problem. Also er ist schon an der Grundlinie quasi, fällt dann und kriegt dann aus einer Position, die niemals zu einem Torschuss hätte werden können, einen Elfmeter geschenkt und eigentlich ein sicheres Tor. Ich habe ja im letzten Podcast gesagt, man kriegt ein sicheres Tor geschenkt, aber ein Elfmeter ist expected goals mäßig 0,75. Das heißt, er hat das Ding an die Latte geballert und ja, dann ging er halt nicht rein.
Zero.
Aber ich finde schon, über sowas muss man da vielleicht auch nachdenken, dass man dann das irgendwie das Strafmaß etwas anders regelt, dass man immer ein bisschen im Hinterkopf behält, kann daraus eine Torchance werden? Und wenn daraus keine Torchance werden kann, darf man das nicht mit einem Elfmeter belohnen. Dieses clevere Verhalten, wie man ja immer so schön sagt.
Das kann ich nicht mehr hören.
Ja, ist auch schwierig, weil das hat mit, ja, doch, es ist wahrscheinlich clever, das ist wahrscheinlich genau das richtige Wort, aber eigentlich ist es sowas, was man eigentlich nicht so hundertprozentig will. Man redet im Fußball ja auch immer so ein bisschen so mit Fairplay-Gedanken und so. Und da muss man da vielleicht mit dem sowas vorschieben. So, man hat ja auch schon viel dran gemacht, so. Ball wegschlagen ist gelb und dann auch gelb-rot, nur noch einer darf mit dem Schiri reden und so. Das sind ja auch alles Regeländerungen, die dann Jahr für Jahr kommen. Ich weiß schon, dass das ein Elfmeter und da wurde noch nie so richtig viel geändert, zumindest in den letzten Jahren. Von daher kann man da vielleicht auch mal ansetzen, sage ich jetzt mal. Gut, aber ja, dann war das Ding eigentlich gegessen. Die zweite Halbzeit war auch ziemlich mies. Das 5-1 war dann auch noch schön herausgespielt. Schönes Kombinationsspiel wieder. Und Schmidt dann auch mit dem Doppelpack durfte sich vollenden. Und insgesamt war das schon ein sehr ungefährdeter Sieg. 5-1 ging es dann aus. Julian Engelmann wurde dann relativ früh noch eingewechselt. Kann aber
Julian Ulbricht ist gegangen.
Und Simon Engelmann Simon Ulbricht raus und Julian Engelmann rein, genau, habe ich ja gesagt. Nee, und er durfte ein bisschen Spielpraxis sammeln, hat man ja auch im Rasenschnack gehört, dass er eigentlich auch wohl ganz gerne mehr spielen würde. Ja, hat sich nicht gelohnt für ihn so richtig. Also der Mann kann nur entscheidende Tore machen, muss man einfach sagen. Also 2 Riesenchancen gab, die man eigentlich machen muss. Aber naja, gut, verzeiht
deswegen
man dann auch.
Deswegen hätte ich ihn in den letzten Wochen gerne mal ein paar Minuten eher gesehen, aber hey.
Gut, aber man sieht auch zu viel Spielzeit, da macht das was mit deinem Kopf, aber er kann halt nur so die entscheidenden Vorlagen und Tore geben, aber ich will auch gar nicht groß Kritik üben, das ist bei so einem Spiel auch überflüssig. Es ist dann 5-1 ausgegangen, es hätte 7-1 ausgehen können oder noch höher, aber ja, nimmt man mit. Wir haben theoretisch, wenn man den ganzen Spieltag sich guckt, schon wieder zwei Tore gut gemacht auf den VfB Oldenburg, die ja auch gewonnen haben, 3-1 gegen Norderstedt und ja. Drochtersen-Assel hat 2-2 gespielt gegen unsere Freunde aus Emden. Also so schlecht ist Emden gar nicht, wenn man so denkt. Also da kann man ruhig mal unentschieden spielen. Das ist gar nicht so eine Schande, wie viele manchmal immer tun. Nee, aber ja, das ist halt so. Ne? Dadurch sind die jetzt von der Tabellenspitze runter. Die Oldenburger sind wieder oben. Und wir 1 Punkt dahinter. Oldenburg hat immer noch ein Spiel mehr, das jetzt auf den 2. Dezember terminiert wurde. Und ja, das sind so, also quasi nach unserem Spiel direkt. Dann haben die eine englische Woche nach uns. Das heißt, wenn wir die erstmal demoralisiert haben, werden sie auch in Norderstedt gegen St. Pauli verlieren oder zu Hause gegen St. Pauli. Ich weiß gar nicht, wo die spielen, aber ich glaube in Norderstedt. Und dann sind wir schon wieder ganz klar Tabellenführer.
Ja, schön. Wir gucken jetzt erstmal, was am Wochenende auf uns wartet im letzten Heimspiel des Jahres.
Altona.
Also, ja, gut, danke. Ja, dass ich meine jetzt also insgesamt inhaltlich nicht die Mannschaft, die da kommt, da haben wir vorhin schon drüber geredet, dass die Altonasen kommen. Ja, ich bin sehr gespannt. Es wird bitter kalt, zieh dich warm an.
Mach ich.
Und dann auch aufgrund der Temperatur, würde ich sagen.
Also, ja, die Hamburger müssen sich auch warm anziehen, habe ich gehört.
Ja, so ist es. Gut, dann verlassen wir den männlichen Sektor.
Ja, also den ersten männlichen Sektor.
Schwenken rüber zu den Frauen.
Ja, genau. Da kann man die Brücke mit Tabellenführern auch vielleicht so ein bisschen ziehen, weil die haben wir jetzt zweimal in Folge geschlagen. Und jetzt musste man zeigen, dass man auch mal gegen Nicht-Tabellenführer einen Sieg holt. Und hat man bravourös gemacht, würde ich sagen. Also wir haben schon die letzten Wochen immer so ein bisschen ausgelassen aus Zeitgründen. Ich glaube, das letzte Spiel, was theoretisch noch nicht, also wo wir aufgehört haben, über die Frauen zu sprechen, war das 0-3 aus unserer Sicht gegen den SC Sand im DFB-Pokal, also die 0-3 Niederlage, nicht der 3-0 Sieg in Sand. Also da habe ich schon wieder, ja, die Frauen machen es einem auch nicht so ganz leicht, so zu überlegen, wo spielen sie denn jetzt so? Also kann man die jetzt, am Anfang der Saison habe ich so ein bisschen gedacht, ja, so wie Verstärkungen waren, könnte man vielleicht auch mal ganz oben so ein bisschen anklopfen, so ist vielleicht ja auch noch mal wieder eine Chance, wenn der eine oder andere schwächelt, könnte man theoretisch da sein und das ging nach dem Erstspiel auch gut los und dann hieß es wieder von den 20 fraustarken Kader sind wieder 15 verletzt. Und dann denkst du dir, ja gut, dann ist das wahrscheinlich mit auf lange Sicht schwierig, oben mit zu sein. Und dann gab es halt auch noch so Spiele wie halt jetzt beim SC Sand, wo dann auch, ja, es Probleme gab. Es gab davor auch schon Probleme in Gladbach zum Beispiel, wo das Torschießen so das größte Problem war. Und da war dann noch so ein bisschen das Problem, dass wir defensiv jetzt auch noch schlecht sind. Weil da muss man aber auch fairerweise sagen, das Spielsystem, was wir da gewählt haben, den Sandern sehr in die Karten gespielt hat. Weil da haben wir nämlich mit Dreierkette gespielt, standen relativ hoch und ein langer Ball, was sich auch in den Wochen davor schon so ein bisschen angedeutet hat, hat dann schon gereicht, wenn die Spielerin auch Geschwindigkeitsvorteile hat. Da kriegen wir dann auf jeden Fall Probleme, was so Verteidigen angeht. Und ja, dann war, glaube ich, recht früh lagen wir recht früh 0-1 zurück. Hätten in der ersten Halbzeit, wenn man ehrlich ist, auch 5-0 zurückliegen können. Dann wurde ein bisschen umgestellt. Wir haben während des Spiels auch schon umgestellt. Anouk Blaschka zum Beispiel, eigentlich offensive Mittelfeldspielerin, durfte dann rechts in die Innenverteidigung rein, um halbwegs irgendwie zu stabilisieren. Also da musste am offenen Herzen operiert werden. Hat mal mehr, mal weniger funktioniert. In der ersten Halbzeit weniger. Zweite Halbzeit dann mehr. Sand halt die Chancen, die sie dann genutzt haben. Es hätte sich fast gerecht, weil wir wurden besser. Wir hätten auch Tore machen können, haben es dann aber nicht hingekriegt. Sand dann auch, glaube ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, auch noch mit einer gelb-roten Karte. Und ja, dann gab es noch die Gegentore. Ich überlege gerade, vor der gelb-roten Karte müsste das 0-2 gefallen sein. Oder kann auch sein, dass noch schon in der ersten Halbzeit, ich will mir jetzt nicht ganz ran. Und dann haben wir angerannt, haben die Tore nicht gemacht. Und dann das 0-3, und da war der Deckel halt komplett drauf. Da habe ich mir dann schon wieder gedacht, das ist mein Bayern 2-Moment aus der letzten Saison, wo ich in meinem Kopf schon den Abstiegskampf ausgerufen habe. Hätte ich da dann auch schon gemacht. Dann haben wir halt, als ich in Japan war und mit Lutz, haben wir dann die Spiele geguckt gegen Turbine Potsdam, wo wir sehr glücklich 1-0 in Führung gelegen haben und dann im Endeffekt 1-1 gespielt haben. Ich kann mich nicht mehr komplett daran erinnern, ob das verdient oder unverdient war. Ich glaube, insgesamt waren 1-1 in Ordnung. Ist natürlich trotzdem bitter, wenn du führst und dann aber die das nicht über die Zeit bringen kannst und Turbine dann auch immer ein bisschen schwächer wurde, dann hätte man den Sieg davon oder einfahren können. Hat dann nicht funktioniert. Und zum anderen Nachspiel kann ich gar nichts sagen so richtig, weil ich glaube, die Tore waren gar nicht zu sehen und ja, wie das Spiel so gelaufen ist, weiß ich nicht, weil da haben wir nebenbei halbwegs noch Bremer SV auch noch gucken müssen und das Internet hat da uns da auch irgendwann verlassen. Von daher sei da nicht so viel zugesagt. Dann ging es aber weiter mit dem 3-0 Sieg in Sand. Von den drei Spielen, die ich jetzt zumindest so ein bisschen kurz zusammenfassen will, war das mit Abstand das Schlechteste. Ja, wobei, ja, kommen wir erstmal, also
das war das erste Spiel so ein bisschen, wo man wie schon wieder gesehen hat, okay, wir haben so ein bisschen unser Spielsystem gefunden, was aber auch wieder crazy war. Es könnte sein, dass das aber erst das Stuttgart-Spiel war, wo wir dann so viele Verletzte hatten, dass wir ein mit 4 Ersatzspielerinnen gegen Stuttgart gespielt haben, von denen keine eine Ersatzhüterin war, offiziell, weil auch unsere beiden Ersatzhüterinnen sich verletzt haben. Kader Stinken schwerer, die hatte, glaube ich, einen Kreuzbandriss schon in der Vorbereitung oder Mittelfußbruch. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, aber Kreuzbandriss, also ist der SV Meppen ja sehr gebeutelt, allen voran. Sonja Lux jetzt mit ihrem ersten Kreuzbandriss in der Vorbereitung und Maren Haberecker mit ihrem zweiten Kreuzbandriss beim SV Meppen schon. Ich weiß nicht, was das mit der Psyche macht. Sie sieht immer sehr, eine sehr fröhliche Person, wie eine sehr fröhliche Person aus. Ich glaube aber, dass es mit der Psyche schon ein bisschen was macht, aber ich schätze mal, das Team so als sich, fängt sie da auch sehr gut auf, weil ich glaube, die Teamchemie ist das, was die nötigen Prozente jetzt aktuell auch so ein bisschen rausholt. Deswegen, du kannst eigentlich nicht so richtig du kannst nicht viel, also muss einfach funktionieren, sagen wir so. Und das hat es in Sand in dem Sinne, dass der SC Sand uns da 2 von 3 Toren sehr gut vorgelegt hat. Sand zu dem Zeitpunkt Tabellenführer gewesen. Und da wir relativ früh schon mit dem 1-0 durch Vorlage und also durch Vorlage von Sand, das war ein Rückpass, der den Laura Brühring schön abgelaufen ist und dann in eiskalter Manier dann reingemacht hat. Laura Brühring auch aktuell Torschützenführende in der zweiten Bundesliga. Ja, und dann lief das Spiel so ein bisschen für uns. Wir standen hinten gut, Sand hat nicht so die Lösung gefunden. Die haben sich wahrscheinlich auch so ein bisschen, ist irgendwie immer verrückt, wenn du im Pokal oder in der Liga gegen eine Mannschaft gewinnst. Im Pokal verlierst du dann oder halt umgekehrt. Ne? Und dann ist halt so, okay, jetzt haben wir gewusst, wie die spielen, dann stellen wir uns drauf ein und dann läuft es genau andersrum. Und in diesem Fall war es ja 1-1 andersrum, weil wir auch 3-0 gewonnen haben. Ja, das war dann ein Spiel, wo ich dann gedacht habe, okay, mit so starker Gegnerinnenunterstützung, wir haben das sehr gut gemacht. Also in der zweiten Halbzeit, wo wir dann auch viel verteidigen mussten, ein bisschen Glück hatten wir auch, ein Schuss an Pfosten war es, glaube ich, noch beim 0-1 oder 1-0 für uns, wo wir auch ein bisschen Glück hatten. Also da war Fortuna so ein bisschen auf unserer Seite oder Viktoria vielleicht sogar. haben wir dann das 3-0 gezogen, also verdient am Endeffekt dann auch. Wie man das halt verteidigt hat von der zweiten Halbzeit, war schon große Klasse. Und dann kam das Spiel gegen den VfB Stuttgart, die dann Tabellenführer waren, als sie zu uns ins Stadion gekommen sind. Und da hat man dann auch überlegt, oder ich habe mir überlegt, okay, das könnte jetzt ein heftiger Gradmesser sein. Also nur mal eben, um ins Gedächtnis zu rufen, hätten wir gegen den FC Sand verloren, wären wir wahrscheinlich auf einem Abstiegsplatz gelandet. So eng ist die Tabelle aktuell. Und mit dem Sieg gegen Sand sind wir jetzt, glaube ich, Fünfter gewesen. Und mit dem Sieg gegen Stuttgart, dem 1-0-Sieg, ist es dann waren wir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Dritter oder so ähnlich. Ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig. Also das ist schon crazy, wie eng diese Tabelle ist. Sind auch nur 14 Teams. Das ist dann natürlich auch immer ein bisschen klar, dass dann da eine Platzierung dann auch ein bisschen mehr ausmacht. Ja, war aber mit Abstand, vor allen Dingen die zweite Halbzeit gegen Stuttgart war wirklich eine richtig fußballerische Glanzleistung. Ich überlege gerade, wann das letzte Mal ich so guten Fußball und so dominanten Fußball auch gesehen habe. Spiel ging nur in Anführungsstrichen 1-0 aus. Aber in der ersten Halbzeit hätte man eigentlich schon in Führung gehen können. Und wie man in der zweiten Halbzeit den Tabellenführer dominiert hat, war schon ganz, ganz große Klasse. Also man hat sich wirklich super Chance herausgespielt. Stuttgart hatte wirklich wenig Fußball. Chancen, also wirklich Chance aufs Tor, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, hatten die wirklich in den ersten 5 Minuten maximal eine gute Chance, aber danach ging wirklich nicht mehr viel. Und Stuttgart, muss man sich auch nochmal eben kurz ins Gedächtnis rufen, aktuell ungeschlagen in der Liga, bis zu dem Zeitpunkt gewesen. Und die letzte Niederlage in der Liga, im DFB-Pokal sind sie in der ersten Runde dann immer rausgeflogen, aber die sind jetzt ja von der Regionalliga durchmarschiert. Die letzte Niederlage vor unserem Spiel war im November 2023. Also auch durchmarschiert in der Regionalliga und in der zweiten Liga als Aufsteiger auch so bis an die Spitze marschiert. Auch mit einem völlig verrückten Spiel in Mainz, wo Mainz zur Halbzeit 4-0 führt. dann aber noch in der 96. Minute das 4:5 fängt. Also die haben auch Comebacker-Qualitäten, aber gegen uns haben sie nicht einen Stich gesehen. Das muss man einfach mal so festhalten, wie unfassbar gut wir den Gegner dominiert haben. Ist halt auch so eine Sache. Ich fand Stuttgart jetzt nicht so unfassbar schlecht, aber das war einfach unsere Dominanz. So ist immer die Frage, ist der Gegner jetzt so schlecht? Lübeck zum Beispiel, würde ich eher sagen, da war der Gegner deutlich schlechter, als es unsere beeindruckende Qualität war. Da würde ich es eher so ein bisschen umgekehrt sehen. Und ja, dann hat man sich gedacht, okay, Tabellenführer können wir. Jetzt kommt Viktoria Berlin. Viktoria Berlin, auch ein interessanter Verein, sag ich mal. Und interessant ist das falsche Wort, das klingt eher positiv. Ein Verein, der sich gerade einem Investor ausgeliefert hat, wollte ich erst sagen. Ist, glaube ich, ein bisschen falsch. Ist, glaube ich, so eine Art Multi-Club-Ownership. Also da wird so ein bisschen aus der USA, also ein Investor aus der USA hat sich da eingekauft für vermutlich sehr, sehr wenig Geld. Und bei dem Männerverein Viktoria Berlin, die sind irgendwie, wie das genau funktioniert, weiß ich nicht genau. Die sind, glaube ich, aber eher getrennt so voneinander. Und der Männerverein oder der Hauptverein, wie auch immer, hatte sich auch schon einem Investor hingeworfen. Der hat irgendwann keine Lust mehr gehabt und dann ist der Verein bankrott gegangen. Und ja, das ist so eine Sache, das bei den Frauen jetzt so passiert, keine Ahnung. Aber es ist eher was, was man nicht bejubeln sollte, sondern eher was man deutlich kritischer sehen sollte. Und schauen wir mal, wenn die jetzt mal irgendwie 2 Jahre oder so eher in der zweiten Liga rumgurken und nicht aufsteigen, ob das dann alles so super war mit dem Investor und der Expertise, in Anführungsstrichen, wo hieß es nämlich, die man sich aus den USA geholt hat. Ich bin da, wie gesagt, skeptisch. Gut, das Spiel ging sehr, sehr kurios los. Also in der 30. Sekunde hatten die schon einen Schuss aufs leere Tor, der neben das Tor ging. Da musste man sagen, da musste Meppen einmal kurz durchatmen. Und dann hat man sehr dominant aufgetreten, hat sein Spiel so ein bisschen aufgezogen. Also das meinte ich auch mit diesem Spielsystem, was man so gefunden hat. Man hat wenig zugelassen hinten. Viktoria war insgesamt schon stärker und ekliger in der Spielweise als Stuttgart. Die haben auch viele Fouls gezogen. Die waren auch sehr giftig in den Zweikämpfen. Und ja, aber was man sagen muss, wir haben sehr profitiert von 2 Elfmeterentscheidungen, die genauso klar wie unglücklich waren. Das 1:0, was durch den Elfmeter gefallen ist, wurde vorbereitet quasi von Laura Bröhring. Erst ein Elfmeter von ein direkter Freistoß von Anouk Blaschka, der abgefälscht wurde. Bröhring geht dem Ball hinterher, wird halt von der Torhüterin umgerannt. Sie rennt aber aus dem Strafraum raus. Also auch in keiner Welt ist das irgendwie ein Torschuss im Endeffekt. Sie wird aber so klar umgehauen, dass der Schiedsrichterin keine Wahl bleibt, als Elfmeter zu geben. Ja, in dem Fall finde ich das natürlich gut. Ist ja pro SV Meppen. Trotzdem ist das die gleiche Sache wie bei dem Lübeck-Spiel und Rochtersen-Asse-Spiel. Das ist kein Elfmeter. Also ja, ist es regeltechnisch. Und da muss man dran ansetzen. Ja, in dem Fall egal, auch sehr souverän verwandelt von Blaschka, ähnlich platziert wie von Ulbricht zum Beispiel, aber besser insgesamt geschossen, würde ich sagen. Dann das 2:0, wenig später auch, irgendwie das erste in der 8. Minute und das zweite irgendwie in der 20. irgendwie so. Dann Bröhring auch, schönes Kombinationsspiel auch, Lea Mauli auch wieder eine, die so ein bisschen immer im Hintergrund ist, aber ackert wie Sau und da dann auch das 2:0 gut mit vorbereitet und ja, Bröhring dann auch sehr platziert, sehr kullernd der Ball an den Innenpfosten geht, im Stadion wir alle die Luft angehalten haben und dann er ist drin, Gott sei Dank. Ja, und das 3:0, das war dann auch kurz vor der Halbzeit, ja, war dann auch ähnlich unglücklich, also Genesis Castrellon läuft in den Strafraum rein. Eine Berlinerin läuft hier hinten in die Hacken. Man hat sehr klatschen gehört. Also es war auf jeden Fall ein Kontakt da. Ja, ist auch ein Elfmeter. Daraus wäre auch keine Torchance geworden. Genau die gleiche Situation. Vielleicht müsste man da eher mit indirekten Freistößen arbeiten und nicht mit Elfmetern, weil so wurde halt uns das 3:0 gegönnt, geschenkt, wie auch immer. Aber halt durch ein klares Foul und ja, dann Blaschka wieder, gleiche Ecke, gleiche Intensität, gleicher souveräner Elfmeter und zweite Halbzeit muss man weniger über ein Spiel reden, was jetzt sagt ihr, wir drücken noch krass. Wir haben nämlich eher auf Kräftesparen es ausgelegt. Wir haben die Gegner vom Tor ferngehalten. Berlin war auch demoralisiert, würde ich mal sagen. Ein bisschen Körner gespart, wie man immer so schön sagt. Und so, ja, hat man das Spiel 3-0 nach Hause gefahren. Dritter Sieg in Folge. Und wieder ein 3-0-Sieg, wie in Sand zum Beispiel. Also aktuell beste Defensive und vielleicht sogar beste Offensive, will ich mir jetzt nicht für komplett ins Feuer, meine Hand für ins Feuer legen. Und ein Punkt aktuell, das war ein Nachholspiel übrigens gegen Viktoria Berlin. Also wir waren Tabellennachbarn zu dem Zeitpunkt. Jetzt ist Meppen Dritter, ein Punkt hinter Stuttgart, die ja, und die ein Punkt hinter Sand sind, glaube ich, irgendwie so. Also es ist wieder sehr eng, wir sind wieder oben. Ich frage mich, wie das so sein kann, warum, wie dieser Kader das wieder einfach hinkriegt, solche, also dass sie Fußball spielen können, das habe ich am Anfang auch schon gesagt, das kann man schon sehen und das kann für ganz oben reichen, aber wenn dann halt wieder so viele Spielerinnen wegbrechen und beim Stuttgart-Spiel Lena Göppel und Marlin Kropp, ich habe noch nie so bandagierte Oberschenkel gesehen, wo ich gedacht habe, ja, wahrscheinlich würden die nicht spielen, wenn wir Alternativen hätten, nicht weil sie es nicht besser können, sondern weil man sagt, da darf nichts kaputt gehen. Ja. Aber ja, dann, was die Mädels gerade leisten, das ist einfach, höher kann man es kaum anrechnen.
Ja, alle Achtung, das klingt sehr gut. Ich habe die letzten Wochen leider nicht mehr so zugucken können. Das letzte Spiel, das ich wirklich aktiv verfolgt habe, war ich ja noch im Stadion. Wir erinnern
war uns Bein, an
die, oder? Genau, die Laura Bröhring-Show, die ich liebevoll
nenne. Die kommt ja häufiger jetzt aktuell. Das macht mir auch ein bisschen Sorgen, wenn ich so an die nächste Saison denke. Ja. Also es ist schön in Meppen, Laura, weißt du, mit Sicherheit auch, wie schön es hier ist. Andere Städte haben nicht so viel zu bieten wie unser.
So.
Unsere Stadt. Aber gut, das sind vielleicht Probleme, über die wir jetzt nicht sprechen. Oder was heißt Probleme? Also, Dinge, die wir sprechen müssen.
Frauenfußball eine Chance geben, zu gucken.
Ja, genau.
Du kannst husten lassen.
Ja, und mich husten lassen, genau. Das sind Sachen, die sind auf jeden Fall empfehlenswert. Sowohl Männer, Frauen und auch U23 unterstützen, um nochmal eben den letzten Bogen zu schlagen. U23 habe ich leider auch sehr wenig gesehen. Das letzte Spiel war jetzt das letzte allerdings. Das war gegen Pferden. Man hat ja da auch so ein bisschen überlegt, ja, großer Umbruch, neues Trainerteam, 14 Spieler weg, viele A-Jugendspieler, die jetzt hochgezogen wurden und kann das funktionieren? Muss man sagen, es funktioniert. Also, wo ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen gemacht habe, war, dass die jetzt fußballerisch nicht mithalten können. Wo ich mir Sorgen gemacht habe, war, können die so einen Umbruch verkraften? Können die eine Niederlagenserie verkraften? Können die es verkraften, wenn es mal nicht so läuft? Spielerisch würde ich schon sagen, Tobi Bartels, bitte ihn kurz weghören, ist das ein Schritt nach vorne auf jeden Fall als letzte Saison oder die Jahre davor vielleicht. Ob das jetzt, also es sind ja ein paar Führungsspieler geblieben, Daniel Benke, Joe Klöpper sind geblieben, Jan Wohlkotte zum Beispiel, das sind alles Urgesteine, die jetzt auch schon ein bisschen älter sind sozusagen, die in der U23, die geben dem Team Halt, Joe Klöpper auch wieder Kapitän im Team. Dann hat man vielleicht auch so mit so Neuzugängen wie Shirin Nayoman vielleicht auch einen erfahrenen Keeper wieder geholt, der dann auch Stabilität so ein bisschen bringt. Und so, das sind so die Sachen. Aber du hast halt sehr viele, so Armin Muja ist jetzt fest in der zweiten zum Beispiel. Dann Janis Hagemann im zweiten Jahr. Und dann Hennes Hermes zum Beispiel. Das sind alles so Jungs, die wenn sie nicht jetzt von der A-Jugend direkt hochgezogen wurden, aber eigentlich so, oder ein paar sind zum Beispiel auch Springer, die dann A-Jugend spielen, U23, ab und zu dann auch mal bei der ersten sind. Wittrock, glaube ich, Henrik Wittrock. Der ist, glaube ich, so der das Paradebeispiel, eigentlich A-Jugendspieler, aber wenn es sich ergibt, dann auch mal da reinschnuppert und da reinschnuppert. Ja, das sind so die Sachen. Und da hier unsere beiden zum Dix zum Beispiel, Malte und Lasse, die jetzt auch mehr dann da Spielpraxis sammeln sollen, wenn es dann halt in der ersten aktuell kein Kaderplatz frei ist. So. Und die nutzen ihre Chance meiner Meinung nach. Es sieht halt schon sehr gut aus. Der Saisonstart war ja richtig stark, nach 3 Spielen, 3 Siege und so. Aktuell so ein bisschen, ja, unglücklich, sage ich jetzt mal. Ist, glaube ich, jetzt seit 5 Spielen ist man ungeschlagen, aber irgendwie auch seit 3 oder 4 Spielen sieglos. Also viele Unentschieden aktuell. Gegen Pferden war es ja auch ein 1-1. Eigentlich ein Spiel, was du 4-0 oder 5-0 gewinnen musst. unfassbar, wie gut die Fußball gespielt haben, wie dominant die waren. Du hattest zwei oder drei Lattenschüsse, hattest ein Torschuss quasi oder zwei maximal gegen dich. Geht dann in der 86. Minute das 1-1 rein. Da war zum Beispiel auch Noah Oberbeck im Tor, was ich jetzt nicht mit dem Gegentor jetzt in Verbindung bringen will, aber auch jemand, der, ich sag mal, dann auch so ein bisschen bei der Letzung auch schon so ein bisschen so, dass dann halt heißt, ja, der zweite Torwart aus der ersten braucht mal ein bisschen Spielpraxis. Ich schätze mal, dass das auch abgestimmt ist und so mit
hat sich auch schon wieder ausgezahlt, ne?
Ja, genau, das ist vielleicht auch wichtig gewesen, ne? Also Oberbeck, der dann da auch sich mehr auszeichnen kann dann und Spielpraxis sammelt. Und wenn er dann gebraucht wird in der ersten, dass er nicht komplett kalt reingeworfen wird, wie man so schön sagt. Aber ja, gegen Pferden, da musst du einfach früher das 2 oder 3-0 machen. Dann ist das auch wieder, dann ist so wie bei den Männern halt, bei SV Meppen. Es scheint ein SV Meppen-Problem zu sein. Ja, wenn du dann halt dann so ein unglückliches Gegentor fängst, naja, ist bitter gelaufen. Aber man ist aktuell, glaube ich, 5., 6. oder 7. irgendwie so um den Dreh. Hat jetzt das nächste Spiel am Freitag zu Hause, also in Heemsen. Wir spielen jetzt ja diese Saison hauptsächlich in Heemsen. Nur die Spiele gegen Delmenhorst werden natürlich wieder im Emsland-Stadion da stattfinden. Und gegen Spelle hat man, glaube ich, bei Union gespielt. Mal gucken, wenn Biene kommt, wo wir da spielen. Ich glaube zwar nicht, dass da groß Fantrennung passieren muss, aber da kommen halt ein paar Fans. Und Heemsen ist jetzt keine schlechte Anlage so. Da ist halt nur eine Tribüne, immer noch besser als B-Platz. Eigentlich mag den B-Platz halt ganz gerne, aber der B-Platz hat halt nichts so. Deswegen da ist Tribüne vielleicht schon ganz, ganz, ganz nett. Das ist ja auch immerhin Oberliga, muss man ja auch fairerweise sagen. Das ist jetzt eigentlich so ein Sport, also einfach nur so ein Trainingssportplatz und so, finde ich dann immer ein bisschen schwierig. Deswegen Union ist dann vielleicht ein bisschen besser mit etwas größerer Tribüne. Aber ja, dass man in Heden spielt, ja, fühlt sich immer noch nicht ganz richtig an, meiner Meinung nach. Aber gut. Deswegen, also dann, das sind so die Spiele, die dann nicht stattfinden, aber alles andere wird dann halt da stattfinden.
Ja, wunderbar, danke auch für die kurze, den kurzen Ausflug ins Bereich
ja, der U23. A-Jugend und B-Jugend habe ich auch sehr wenig gesehen, kann ich jetzt auch nicht so viel sagen, aber ich kann ich auch nur das wiedergeben, so ein bisschen, was man so im Forum liest, dass die letzten Spiele sehr unglücklich leider nur verloren haben. Die Spiele, die ich gesehen habe, waren eher positiv, zeigt sich auch wieder. Man sagt ja immer, guter Nachwuchs, goldene Generation und so ein bisschen. Könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere, den man da gesehen hat, auf jeden Fall den Sprung in unser zukünftiges Drittligateam auf jeden Fall schaffen kann. oder über die U23.
Das ist ein bisschen eine Aufstiegsreform.
Das mag sein, ja. Man muss ja schon sagen, dass dieser Schritt, wie der SV Meppen gerade fährt, so langsam ranführen, so ein Armin Muja. Ich glaube halt schon, dass der davon sehr profitiert, jetzt auch eher in der U23 dann seine Spielpraxis zu kriegen. Weil wie er Fußball spielt und so, da merkt man schon, ja, da ist großes Talent da, aber Talente kannst du am besten fördern durch Spielen. Und so wie es jetzt gerade funktioniert mit dieser starken U23, finde ich das gut, wenn dieser Schritt dann nicht so wie bei Luca Prasse dann direkt in die erste geht, sondern dann halt vielleicht auch erst dieser Zwischenschritt gemacht wird. Ich verstehe das schon, jeder will unbedingt Regionalliga spielen oder in die erste Mannschaft kommen, das ist schon klar, aber vielleicht, ich glaube halt auch, dass da die Gespräche gut sind, dass dann halt heißt, ja, ein bisschen bremsen, ihr kriegt eure Chance und die U23 ist jetzt nicht, ja, da werdet ihr abgeschoben, sondern das ist der nächste logische Schritt. Das ist
ein Aufbau.
Das ist ein Aufbau für die Zukunft.
Genau. Ein passendes Schlusswort, würde ich sagen, an dieser Stelle. Dann sorgt das, ja?
Die Frauen spielen in Ingolstadt. Ich habe ja gerade gesagt, die Zweite spielt zu Hause gegen Reden und die Frauen spielen in Ingolstadt. Das ist das nächste Spiel.
Und wir spielen zu Hause gegen Altona.
Genau. Die erste da kann ich mich noch dran erinnern, dass wir das erwähnt haben.
Das haben wir erwähnt, kann man am Schluss auf jeden Fall nochmal sagen. Und genau nach dieser hoffentlich nicht zu starken Eskapade. Wir warten ab. Ich bin sehr gespannt, was uns am Wochenende erwartet. Hören wir uns auf jeden Fall wieder. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Denkt an PayPal, denkt an Facebook, denkt an Like, Kommentare und auch bei iTunes sagt Bescheid, dass ihr uns gut findet.
Spotify. Ich denke jetzt immer mehr daran, dass da auch kommentiert werden kann. Also könnt ihr auch was reinschreiben.
So, sehr gut. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.